zwischen Hamburg und Haiti.
Mitten in den Anden von Peru steht ein Dorf aus Tirol. Mitten in New York lebt ein Stück Korea. Und mitten im preußischen Berlin gibt es einen Hort des fröhlichen Rheinlands. Es geht heute um importierte Heimat zwischen Hamburg und Haiti. Willkommen zu unserem Magazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Lena Bodewein. Wenn jemand nach New York reist, dann besucht er nicht nur eine amerikanische Stadt, sondern Dutzende Länder auf einmal. Überall in der Millionenmetropole finden sich Viertel, die aus anderen Kontinenten zu sein scheinen. Little Odessa zum Beispiel in Brooklyn gibt Russen und Ukrainern eine Heimat. In Queens kann man erst Irland, dann Indien besuchen. Und in einigen Straßenzügen in Manhattan haben sich Koreaner ein Stück ihrer Heimat mitgebracht. Koreatown, kurz K-Town heißt das Viertel, in dem Auswanderer aus dem asiatischen Land sich mitten in New York zu Hause fühlen können. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre ist dahin gegangen, wo das koreanische Leben regelrecht wummert.
Opa, Gangnam Style. Gangnam Style.
Neonpinke koreanische Schriftzeichen flackern in der Dunkelheit. Dutzende Leuchtreklamen pflastern die Fassade des fünfstöckigen Stadthauses. Chorus Karaoke Bar steht auf einem, darunter ein Beauty Salon, ein Nail Spa, Nagelsalon und im Erdgeschoss Soul Garden, ein einfaches Restaurant mit Schild im Schaufenster, 24-Hour Korean Barbecue and Tofu. Vor der Eingangstür stehen Dutzende junger Leute Schlange.
Wir sind Touristen, aber wir sind in Koreatown, weil meine Freundin Koreanerin ist. Und hier ist es wie in Korea.
Ich habe viele koreanische Freunde. Darum komme ich oft hierher, um essen zu gehen.
Koreatown heißt dieses Viertel mitten in Manhattan. Laut, grell, geschäftig und voll mit Menschen. Buchstäblich der Teil der Stadt, der niemals schläft. Hier hat alles immer auf. 24/7, wie man in New York sagt. 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche. Hier auf der 32. Straße zwischen 5. und 6. Avenue haben sich in den letzten Jahren unzählige koreanische Restaurants, Coffeeshops, Joghurtbars, Buchläden, Internetcafés, Elektronikgeschäfte und Karaoke-Lounges angesiedelt. Jede Woche kommen neue hinzu. K-Town, wie die Koreaner ihr Viertel nennen, platzt aus allen Nähten.
It's changed dramatically.
Es hat sich dramatisch verändert. Die Mieten von Restaurants und Läden haben sich fast vervierfacht. Es drängen so viele Geschäftsleute nach K-Town, dass es überhaupt keine freien Flächen mehr gibt. Die Mieter müssen in den zweiten oder dritten Stock ausweichen.
Erzählt Immobilienmaklerin Susie Bayen, die vor 12 Jahren nach New York gekommen ist und seitdem die Entwicklung Koreatowns beobachtet. Fast hat man den Eindruck, man befinde sich irgendwo in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Im obersten Stockwerk betreibt ein gewisser Dr. Lee eine Akupunktur- und Kräuterheilkundepraxis. Darunter offeriert ein Friseursalon, Japanese Straightening, japanisches Haareglätten. Das Badehaus Zen Spa in Sauna um die Ecke bietet Peeling, Massage und Dampfbad an, ganz nach alter koreanischer Tradition.
The body scrub is nearly Korean style.
Diese Bürstenmassage ist authentisch koreanisch. Nach der Behandlung gehen viele Kunden in Koreatown essen oder in irgendeine Karaoke-Bar.
And Karaoke, some are looking for another play.
Mindestens 15 Karaoke-Bars gibt es in dieser Straße. Karaoke ist eine Freizeitbeschäftigung, die alle Asiaten lieben, auch die Koreaner. Für rund $50 kann man mit 5 Freunden einen schallgeschützten Raum mieten und seine Lieblingssongs schmettern. Auch bei jungen New Yorkern würden diese Mitsing-Bars immer beliebter, erzählt Susie. K-Town sei schon lange nicht mehr nur etwas für die koreanische Bevölkerung.
K-Town not only belonged to the Korean community and Korean people. This area became like
dieses Viertel wird immer mehr zur Attraktion, genau wie Chinatown vor langer Zeit. Vor allem abends in der Zeit von 18 Uhr bis 1 oder 2 Uhr morgens sind die meisten Kunden keine Koreaner. Sogar Touristen kommen gerne hierher.
Customers are non-Korean. Many are even tourists, they love to come to here.
Noch vor 10, 15 Jahren war die 32nd Street südlich des Empire State Building eine unauffällige Straße im New Yorker Garment District, dem Viertel der Mode- und Textilindustrie. Auch viele Südkoreaner betrieben hier Textilgroßhandel. Deswegen und auch wegen der Nähe zum Bahnhof Penn Station begannen sich immer mehr koreanische Geschäftsleute niederzulassen. Vereinzelt folgten Restaurants mit koreanischen Spezialitäten. Die ersten Einwanderer aus Südkorea kamen allerdings schon viel früher nach New York, zur Weltausstellung 1965-66. Viele von ihnen sind damals einfach geblieben, die meisten in Flushing, im New Yorker Stadtteil Queens, erklärt der Stadthistoriker Jack Eichenbaum.
Koreans didn't really have any family here.
Diese Koreaner hatten zwar keine Angehörigen hier, aber sie hatten Talent und Geld. Viele der ersten Immigranten waren Ärzte, Anwälte oder Lehrer. Korea war ein kapitalistisches Land, die Leute hatten Vermögen. Wenn man $100,000 mitbrachte, ein Unternehmen gründete und Arbeitsplätze schuf, bekam man hier in den USA sehr schnell eine Green Card.
Südkoreaner gelten als fleißig und diszipliniert. Das wird auch auf dem Korea Way deutlich, wie die betriebsame 32. Straße auch genannt wird. Hier brodelt das Leben. Die Buchhandlung Koryo Books gibt es schon seit 30 Jahren. Die Kunden kämen aus der ganzen Welt und nicht nur, um koreanische Literatur zu kaufen, erzählt Manager Moon-Soo Chim.
Die Leute kaufen K-Pop-CDs oder Filme. Einige interessieren sich auch für die koreanische Sprache. Und andere sind einfach neugierig, weil Korea immer noch eine fremde Kultur ist in Amerika.
Foreign cultures in America.
Koreanische Popkultur ist angesagt. Spätestens seit der südkoreanische Rapper Psy mit seinem Gangnam Style weltweit für Furore sorgte. Sein Video wurde bei YouTube weit über 1 Milliarde Mal angeklickt. Vor kurzem traf sich Psy sogar mit New Yorks wohl berühmtestem Südkoreaner, dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Möglicherweise profitiert auch Manhattans Koreatown von dieser koreanischen Welle, die derzeit die Welt überrollt. Dazu gehört definitiv auch koreanisches Essen, behauptet Jason Park vom angesagten Restaurant Gaonuri.
Korean flavor is not introduced to the world yet.
Bislang ist die Welt mit dem koreanischen Geschmack noch nicht so vertraut. Deswegen sind wir hier. Wir wollen die koreanische Küche bekannt machen. Sie ist so raffiniert, dass sie so berühmt werden könnte wie die französische oder italienische Cuisine.
Korean Barbecue ist der Clou unter allen exotischen Gerichten. Dabei wird das marinierte Fleisch an den Tisch gebracht und auf Kohlen gegrillt. Dann wird es in grüne Salatbette eingewickelt und zusammen mit Seetang, Krabbenpastete oder Kimchi, fermentiertem Kohl, verspeist. Susie Bein kommt oft für Korean Barbecue nach Koreatown. Das erinnere sie an ihre Heimat, sagt sie. Heimweh hat sie allerdings nicht. New York ist jetzt ihr Zuhause.
Sometimes I feel I'm really, really Korean.
Manchmal fühle ich mich wirklich koreanisch und manchmal amerikanisch. Ich habe dieses Land bewusst als meine Heimat gewählt.
Oppa Gangnam Style.
Zwischen Karaoke, Kimchi und K-Pop war unsere Korrespondentin Claudia Sarre unterwegs.
Oppa Gangnam Style.
Rheinländer, das ist nicht nur ein Volksstamm im Westen Deutschlands, der gerne Karneval feiert. Rheinländer sein ist auch eine Geisteshaltung, die sich durch das Motto »Et hätt noch immer jod je jange, es ist noch immer gut gegangen« definiert. Wenn ein Rheinländer nun seine Heimat verlassen muss, dann nimmt er sich ein Stück davon mit, nicht zuletzt in Form eines frischen Glases Kölsch. Als der Deutsche Bundestag von Bonn nach Berlin zog, wurden tausende Rheinländer quasi zwangsumgesiedelt. Um den Schmerz der Fremde zu lindern, haben sie sich ein wichtiges Stück Heimat mitgebracht, ihre Lieblingskneipe. Severin Neve hat die ständige Vertretung des Rheinlandes in Berlin besucht.
Bonn, am 20. Juni 1991. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ergreift das Wort.
Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen, für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen, Enthaltung 2.
Dieses Abstimmungsergebnis hat weitreichende Folgen, nicht nur für den Bonner Politikbetrieb.
Ja, wir wollten eigentlich selber ja nicht von Bonn nach Berlin ziehen, aber wir hatten eine Journalistenrunde, die alle 14 Tage bei uns saß und die dann irgendwann Ende 96 sagten, also wir haben euch jetzt finanziert, indem wir in allen euren Lokalen in Bonn waren, aber wir müssen in diese schreckliche neue Hauptstadt Berlin ziehen und wir erwarten von euch, dass ihr uns eine Heimat dort in Berlin bietet. Und unter diesem quasi moralischen Druck sind wir dann nach Berlin gegangen.
Harald Grunert betreibt gemeinsam mit seinem Kompagnon Friedel Drautzburg die ständige Vertretung in Berlin. Die ständige Vertretung nach dem Mauerfall. Denn vorher hieß laut Grundlagenvertrag mit der DDR die deutsche Botschaft im Osten Berlins so: Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der DDR. Friedel Drautzburg und Harald Grunert haben sich mit der Eröffnung ihres Lokals in der neuen Hauptstadt auch als Botschafter gefühlt. Botschafter für rheinische Gemütlichkeit und Tradition. Bis heute das Erfolgsrezept der Steff, wie sie von Kennern liebevoll abgekürzt wird.
Diese drei Komponenten, Politik, rheinische Küche und Kölsch, das ist schon eine Aussage, die dazu führt, dass der Gast eben sagt, da gehe ich hin.
Wer nach dem Umzug von Bonn nach Berlin nach Feierabend ein bisschen Heimatgefühl und Kölsch tanken wollte, lief in der Steff auf. Anfangs vor allem Politiker. Unzählige Fotos deutscher Volksvertreter zieren die Wände. Die ehemaligen Bundespräsidenten, Kanzler AD beim Genuss von Kaltgetränken, Helmut Kohl im Urlaub. Grunert und Drautzburg aktualisieren ihren Wandschmuck regelmäßig und pflegen den Politik- und Rheinlandkult wie Museumskuratoren. Der Dom steht weiterhin in Köln. Ansonsten fehlt es aber nicht an rheinischen Devotionalien. Vom Ziegenbock-Maskottchen des 1. FC Köln über der Eingangstür, über hunderte von Karnevalsorden, über originale Bonner Bahnstationsschilder, findet der heimwehgeplagte Exilant in der Steff jede Menge Erinnerungskulturgüter.
Ich finde die Jote.
Ja.
Kürbis. Den typischen, oft kantigen Brauhauskellner haben Grunert und Drautzburg nicht importiert. Dafür haben sie den einen oder anderen rheinischen Brauch mit nach Berlin gebracht und mit festem Willen verbreitet.
Ich war zum Beispiel mal Karnevalsprinz von Berlin und also die Kultur des Rheinlands ist natürlich ein Stück weit der Karneval. Und das war schon so eine Entwicklungsarbeit hier in Berlin, diese Kultur einzuführen.
Da sind wir dabei.
Die durstigen Gäste der Steff kommen von überall her. Touristen, Nachbarn, Ost und West. Völkerverständigung und Wiedervereinigung in Hopfen und Malz.
Erstmal das Kölsch, was hier gibt, immer schön frisch, immer.
Und zweitens, ja, ist gemütlich hier.
Das ist Gemütlichkeit, finde ich. Also wir jedenfalls, wir schätzen das.
Ja, urig und, also kurzweilig hier.
Ja. Letzten Endes, wir sind da auch nicht so anspruchsvoll.
Das ist gut, denn wer mit der Erwartung kommt, neben einer politischen Berühmtheit sein Kölsch zu trinken, wird wahrscheinlich enttäuscht. Inzwischen ist die Steff einfach zu gut besucht, um noch regelmäßig Prominente anzulocken. Und es widerspricht dem Gedanken des Hauses, den vielen Bekannten und Freunden aus Regierungs- oder Oppositionskreisen exklusiv die Türen zu öffnen.
Also wir haben einmal eine geschlossene Gesellschaft gehabt, das war der Geburtstag von Ruth Brandt, aber ansonsten gab es sowas nie. Dafür gibt es zu viele Stammgäste, zu viele Spontangäste, die vorbeikommen und dann eben hier nur mal gerade ihr Kölsch trinken wollen oder was essen wollen.
Rita Süssmuths Abschiedsworte am denkwürdigen 20. Juni 1991 haben sich Betreiber und Gäste der Stiff bis heute zu Herzen genommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf von hier oben aus der Stadt Berlin ganz herzlich gratulieren. Und jetzt wird gefeiert.
Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer durch. Da sind wir dabei.
Um Ihnen die pragmatische Fortsetzung des rheinischen Lebensmottos »Et hätt noch immer Jod je jange« nicht vorzuenthalten, »Wat nit geht, dat wird gerollt«. Was nicht geht, das wird gerollt. Und so rollen auch die Fässer Kölsch in die ständige Vertretung in Berlin. Severin Neve berichtete von dort. Dass man mitten in Kenia, in Texas oder in Brasilien auf einmal auf deutsche Kolonien treffen kann, das ist vielleicht bekannt. Aber auch mitten im Hochland von Peru kann ein Wanderer plötzlich von Einheimischen mit »Grüß Gott« begrüßt werden. Zumindest, wenn sein Weg ihn nach Pozuzo geführt hat. Das Dorf liegt an den Ostflanken der Anden, in einer sanften grünen Hügellandschaft, die an den Schwarzwald erinnert. Die Vorfahren der Bewohner haben Traditionen ihrer tirolerischen und bayerischen Heimat mitgebracht. Die Häuser sind im alpinen Stil gebaut, einige Einwohner tragen Tracht und geschuhplattelt wird auch ab und zu. Nachdem Pozuzo lange von der Außenwelt vergessen war, öffnet es sich langsam dem Tourismus und unserem Reporter Tom Noga.
Eva Solleder ist eine kleine, stämmige Frau mit kurzen, krausen Haaren. In ihrem schlichten, unförmigen Kleid wirkt sie ein wenig wie aus der Zeit gefallen.
Wir gehen halt immer so da her, da zeigen wir zuerst die Tiroler Tracht da. Und dann haben wir noch zwei Nähmaschinen und da sind auch die Spinnräder, mit denen sie dann die Baumwolle, die was sie hier angepflanzt haben, gesponnen haben und da haben sie dann noch so ein Werbe gehabt, da wo sie dann noch einen Stoff hergestellt haben und so haben sie eine Kleider machen können.
Daneben das, was Eva Solleder ein Possusiner Bett nennt, ein Leinensack gefüllt mit Stroh, getrockneten Blattscheiden der Maispflanze. Sie dreht sich um.
Der Lichtdegel, der Ellichtdegel, aber so haben sie natürlich kein El nicht genommen, sondern sie haben entweder Kerosin oder sonst haben sie Fett genommen, Schweinefett. Und da ist der erste Fotoapparat, was wir hier in Pozuzo gehabt haben. Dem hat der Pfarrer Ipfelkofer aus Deutschland gebracht und das war seine Schreibmaschine.
Eva Solleder führt durch ein typisches Heimatmuseum in einem für die Alpenregion typischen Holzhaus. Nur befindet sich dieses Museum nicht in den Bergen Bayerns oder Tirols, sondern in Pozuzo, einem Dorf im Nebelwald Perus. Vor 160 Jahren warb die Regierung des südamerikanischen Landes in Europa Bauern an, um den weitgehend menschenleeren Urwald an der Ostflanke der Anden zu besiedeln. Und so machten sich 300 Rheinländer und Tiroler im Frühjahr 1857 auf die Reise. Auf einer Landkarte erkennt man die Reiseroute der Siedler nach Antwerpen, über den Atlantik, um Kap Horn in den Pazifik und hinauf bis nach Huacho, eine Hafenstadt nördlich von Lima.
Und von Huacho sind sie dann mit Muli auf einen Mulipfad bis Cerro de Pasco gegangen. Das ist die Minenstadt, 4200 Meter hoch. Von hier sollte ja die peruanische Regierung den Weg gebaut haben. Aber es war nur ein Teil vom Weg bis Acobamba. Von Acobamba bis Pozuzo mussten sie den Weg selbst bauen. Das dauerte natürlich noch fast 2 Jahre, bis sie in Pozuzo angekommen sind.
Etwas mehr als die Hälfte der ursprünglich 300 Auswanderer haben es bis Pozuzo geschafft. Einige Jahre später folgte eine zweite, 200 Personen starke Siedlergruppe aus vorwiegend Tirolern und einem Dutzend Bayern. Danach kamen nur noch katholische Priester. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Pozuzo kaum von anderen Dörfern in Peru. Das Städtchen hat heute rund 1000 Einwohner. Es wird von einer Kirche im Missionsstil dominiert. Die Häuser gruppieren sich um einen zentralen Platz, die Plaza de Armas. Alles wirkt aufgeräumt und vergleichsweise wohlhabend. Nur die weiß gekalkten Häuser mit den hölzernen Dachfirsten und den umlaufenden Balkonen passen nicht recht ins Bild. Ein Hauch von Alpenland in den Anden. Eva Solleder winkt ein Motorcar heran, eine Art Motorradrikscha. Die Fahrt führt zum anderen Ufer des Rio Huancabamba, zu Agostineck. Theoretisch ginge es auch zu Fuß, über die Kaiser-Wilhelm-Brücke und dann den Hügel hinauf. Aber es hat geregnet, ziemlich heftig sogar, und der Pfad ist voller Matsch. Am Ortsausgang endet die asphaltierte Straße. Weiter geht es über eine schrundige Piste. Sie windet sich durch ein enges Tal, gerahmt von sanft geschwungenen grünen Hügeln. Die Brücke über den Rio Huancabamba trägt zwar einen imposanten Namen, Kaiser-Wilhelm-Brücke, sie ist aber ein abenteuerliches Konstrukt aus rissigem Holz. Ein Blick hinab? Besser nicht, denn unten tosen bräunliche Wassermassen. Agostineck ist die graue Eminenz von Pozzuoli. Er lächelt huldvoll, die Bezeichnung schmeichelt ihm.
Ich habe alle führenden Posten im Dorf, habe ich also von Kirchenrat, Bürgermeister, Gouverneur, Friedensrichter.
Agostineck misst über 1,90 Meter, er blickt aus blauen Augen in die Welt, Haare und Vollbart sind schlohweiß. Don Agostin ist 77, Bürgermeister war er sogar zweimal. Er lebt auf seiner Chacra, seinem Bauernhof in den Bergen oberhalb von Pozzuoli, umgeben von üppigem Grün, von riesigen Palmen, mannshohen Bananenstauden und Arboles Paraguas, deren Kronen sich ausbreiten wie ein Regenschirm. In seinem Haus gibt es weder Strom noch fließendes Wasser, ein Auto hat er auch nicht, nicht einmal ein Motorrad. Das ist eine bewusste Entscheidung. Don Agustin will leben wie die ursprünglichen Siedler. Wie sie baut er auf seiner Chacra Mais, Kaffee und Tabak an, wie sie hat er es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Wenn nur die Abgeschiedenheit nicht wäre. Bis zu seiner ersten Amtszeit, Anfang der 1970er Jahre, gab es keinen niedergelassenen Arzt in Pozzuoli und keine weiterführende Schule.
Du musst reisen. Oft bist du wochenlang. Eine Reise nach Lima in dieser Zeit hat 10 Tage gekostet. Wenn es dir gut gegangen ist, hast du in eine Woche das geschaffen.
Die Anreise nach Pozzuoli ist auch heute noch strapaziös. Sie führt über den 4.800 Meter hohen Tiglio-Pass, eine der höchsten Andenüberquerungen Südamerikas. 12 Stunden braucht der Nachtbus von Lima in die Provinzstadt Oxapampa. Die restliche Strecke, etwas mehr als 80 Kilometer, wird per Mikro zurückgelegt. 4 Stunden quälen sich diese Minibusse über eine unbefestigte, einspurige Straße, die sich in schwindelerregender Höhe am Ufer des Rio Huancabamba entlangschlängelt, reißende Gebirgsbäche quert und unter tosenden Wasserfällen hindurchführt. In der Regenzeit, von November bis März, ist sie oft unpassierbar, immer wieder brechen Teile der Fahrbahn ab oder werden von Erdrutschen verschüttet. Die Straße haben die Pozzuoliner selbst gebaut, organisiert vom Bürgermeister von Don Agustin. Und damit endete die fast 100-jährige Isolation des Andendorfs. Wobei die Welt im Grunde schon 2 Jahrzehnte zuvor in Pozzuoli angeklopft hat, in Person von Karl Schmidt-Tannwald. In seinem Buch Pozzuoli – Vergessen im Urwald schildert der schwäbische Abenteurer und Autor, wie die Siedler ihre Muttersprache und ihre Traditionen bewahren. Mit dem Buch wurde Pozzuoli in der alten Heimat wiederentdeckt. Freundschaftsvereine sind entstanden in Deutschland und Österreich. Mit deren Spenden wurden Schulen gebaut, ein modernes Krankenhaus, dem es allerdings an Ärzten fehlt. Und ein Kulturzentrum, in dem Kinder, wie es hier heißt, typische Tänze lernen. Die Polka, den Walzer oder den Ländler. Über die Jahre haben Touristen das Dorf entdeckt. Viele Pozzuoliner vermieten Zimmer. Doch immer wieder machen angekündigte Besucher einen Rückzieher, wenn sie die Straße zwischen Oxapampa und Pozzuoli sehen. Wer bis Pozzuoli durchkommt, landet unwillkürlich im Tiroler Adler. El tipico Pozzuolino. Auf der überdachten Terrasse surren Ventilatoren gegen die Hitze an. Aus der Musikanlage ertönt Volksmusik. Der Gasthof ist das erste Haus am Platz und der Name Programm, sagt Andrés Eck. Ein verschmitzter Mann mit kantigem Gesicht und Habichtnase.
Typico des Hausbos, das typische Essen ist da in unserem Gasthaus. Ne? Was wir halt typisch für die Österreicher haben, also die Gulasch, das Wiener Schnitzel, die Kalbernadeln und das so halt so Sachen. Ne? Und wir haben auch unser selber Essen, was halt Posusina typisch ist. Wir haben Cecina und so solche Sachen. Ne?
Der Tiroler Adler ist Posusos einziger Gasthof, sieht man von ein paar Spelunken ab. Und von der Mikrobrauerei von Andrés Neffen Enzo. Aber dort, sagt Andrés Eck, trifft sich die Jugend. Die Älteren kommen zu ihm, vor allem sonntags nach der Kirche. Das ist Tradition, hebt er hervor. Und mit Traditionen versteht Andrés Eck keinen Spaß. Das bekam auch sein Onkel Agustin, der Bürgermeister, zu spüren, als er gegen die sprachlichen Sitten verstieß. Kaum angekommen, haben sich die Siedler nämlich getrennt. Die Rheinländer haben sich weiter südlich angesiedelt und ihren Ortsteil Prusia genannt, Preußen, mit eigener Kirche, eigener Schule und zeitweise auch eigenem Bürgermeister. Bayern und Tiroler sind im heutigen Zentrum Posusos geblieben, in der ursprünglichen Kolonie. Der Gegensatz zwischen Kolonisten und Preußen, erzählt Andrés, hat bis in die Jugend seiner Kinder fortgelebt. Fußballspiele zwischen den jeweiligen Schulmannschaften arteten in wüstes Getrete aus. Und wer als junger Mann um ein Mädchen aus dem anderen Ortsteil buhlte, riskierte, verprügelt zu werden. Das Essen kommt. Cecina. Geräuchertes Schweinefleisch mit Yucca und gebratener Banane. Serviert von Odilia, Andrés jüngster Tochter. Odilia spricht kaum noch Deutsch, wie die meisten aus ihrer Generation. Verheiratet ist sie mit einem Preußen. Aber auch bei den Älteren sind die Gegensätze längst verwischt. Hans Witting etwa, der Akkordeonspieler der Trachtenkapelle Los Tirolenses, die Tiroler, lebt seit über 10 Jahren in Prusia. Die Familie Schmidt, Nachfahren von Rheinländern und Betreiber der Pizzeria bei Wolfgang, ebenso lange in der Kolonie. Andrés Eck blickt sich um. Der Tiroler Adler ist gut besucht, die meisten Gäste aber sind weder blond noch haben sie blaue Augen. Am Nebentisch sitzt die Lehrerin Lili Milagros. Die junge Frau mit der wilden schwarzen Mähne und den strahlenden braunen Augen kommt aus Yanahuanca, einem Dorf in der Nähe. Sie unterrichtet am Gymnasium in der Kolonie, lebt aber in Prusia. Multikulti auf Possusiner Art. Lili Milagros liebt den Tanz, vor allem die alten Tänze der Siedler.
Diese Tänze müssen erhalten werden. Die meisten habe ich schon als kleines Mädchen getanzt, andere erst durch Videos kennengelernt.
Und so war sie Feuer und Flamme, als Eva Solleder ihr vor ein paar Monaten anbot, den Tanzunterricht für die Kinder zu leiten. Mehr als die Hälfte der Jungen und Mädchen in ihrer Gruppe sind nicht deutschstämmig und schieben jetzt gemeinsam bei Walzer, Polka und Ländler übers Parkett. Auch Andrés Eck gefällt dieses harmonische Miteinander. Vor ein paar Jahren war er auf Einladung eines Freundschaftsvereins in Tirol, der Heimat seiner Vorfahren. Schön war's. Er wurde eingeladen, herumgereicht, hofiert. Aber nach 2 Monaten in der alten Welt bekam er Heimweh.
Ich spüre mich nie in der Welt so wohl als in Posuso. Da in Posuso bin ich auch etwas, aber dann in Österreich bin ich auch niemand. Ne?
Dann drückt er dem Besucher einen Brief in die Hand. Mein lieber Freund, heißt es darin, nicht auf Deutsch, sondern auf Spanisch. Jeden Tag lerne ich neue Freunde kennen, egal ob arm oder reich. Ich erinnere mich an ihre Gedanken, die Gespräche mit ihnen, die schönen Momente, die wir miteinander verbracht haben, egal ob Minuten oder Stunden. Ich hoffe immer, dass wir uns eines Tages wiedersehen, irgendwo auf unserem Lebensweg. Es war so schön, dich kennengelernt zu haben, und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg auf deinem Weg. Komm bald zurück und gute Reise. Dein Freund Andrés Eck.
Eine Reportage von Tom Noga. Und damit endet unser Magazin von Zwischen Hamburg und Haiti. In der Technik war Hans-Christian Beseke, die Regie hatte Sabine Korbmann und am Mikrofon war Lena Bodewein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, wo auch immer Sie sind und wo auch immer Ihre Heimat ist.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.